denke, Gisela hat mir letztes Mal gesagt, es waren 11, wo wir da waren. Ich glaube, heute sind wir 13 oder so ungefähr. Also, es steigert sich. Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen. Und ja, an diesem Sommertag, da dürfen wir doch fröhlich sein. Aber es ist natürlich ein ziemlich ernstes Thema. Und es reicht so ein bisschen rein, auch in die Gerichtsbarkeit, also was kommt, ehe wir in die Ewigkeit kommen. Ich durfte ja letztes Mal über die Ewigkeit sprechen, ich komme gleich noch drauf. Aber ich habe erstmal etwas gehört, das möchte ich zum Besten geben, das so ein bisschen die Wahrheit dessen sagt, was so in der Welt eigentlich wir so erleben. Ein Mann, der kommt zum Pfarrer und der spricht ihn an und meint, das, was Sie da predigen, also das ist doch alles unglaubwürdig. Und er nennt ein Beispiel. Gott staut das Wasser des Jordans und Sie, Herr Pfarrer, sehen das als Tatsache an. Das ist ein Wunder. Gott zeigt seine Allmacht, sagen Sie. Ich sage das auch. Ihr auch, denke ich. Aber der Mann sagt, das kann ich nicht glauben. Man kann doch das nicht als Wunder bezeichnen, dass Gott das Wasser des Jordans aufgestaut hat, damit das Volk Israels durch den Fluss durchgehen kann. Das war doch bestimmt nur eine Furt. Was eine Furt ist, wissen alle, ja? Ja, auch? Weißt du, was eine Furt ist? Da ist niedriges Wasser, da kann man so mit einem Wagen durchfahren. Das ist bloß so. Als ich noch Pferdeknecht war, mal eine Weile, da war auch so eine Furt durch die Wipper, die ist so ungefähr wie die Kammel oder wie hier. Ja. Und das war eine Furt, meinte er, nur so 30 Zentimeter tief. Und der Pfarrer erwiderte, dann ist mir das Wunder ja eigentlich noch viel größer. Warum, sagt der Mann. Ja, das ist mir doch so erstaunlich, dass bei 30 Zentimeter Wasser das ganze Heer des Pharao ertrunken ist. Aber etwas anderes aus meiner Zeit, wo ich noch gut laufen konnte und noch da auf der östlichen Seite gewohnt habe, es waren ja nur 70 Jahre, wo ich da war. Im Harz, da gibt es ein Monument auf dem großen Auerberg, der ist 477 Meter hoch. Also nicht auf dem Brocken, da steht auch was, ja. Und das nennt sich das Josefskreuz. Aus Stahlträgern errichtet, so ungefähr wie wenn wir in Paris an den Eiffelturm denken, so ähnlich ist das auch so aus Eisenträgern aufgebaut, überall kann man so durchgucken. Ja, bei gutem Wetter, wenn man da oben ist, das ist auch ein Aussichtsturm, da kann man gucken bis nach Braunschweig, Goslar, an Kiffhäuser. Kiffhäuser, kennt ihr, was das ist? Kiffhäuser? Nee, der alte, ja, du sagst es. Der alte Barbarossa-König, der wartet da mit seinem langen Bart, bis er erlöst wird. Ja, muss noch ein Weilchen warten, ja. Dieses Monument, das da steht, das ist das größte Doppelkreuz der Welt. 28 Meter hoch. Es wurden also bei diesem Turm 4 Ausleger oben angebracht. Da einer, da einer, da einer, da einer. So dass man, egal wo man ist, immer ein Kreuz sieht. Du kannst weiter weg sein, du siehst immer ein Kreuz, ob Nord, Süd, Ost, West, immer ein Kreuz. Ganz wunderbare Sache. Ich will bloß eigentlich noch dazu, Schinkel, ist das ein Begriff, Schinkel, Dresden und so weiter, ja, wunderbare Bauten. Und der Schinkel, der hat das auch entworfen im Auftrag der Grafen von Stolberg. Ja, also es gibt wohl noch einen Stolberg, glaube ich, aber hier ist das im Harz gemeint, ja. Aber mir ist es ein Beispiel für das, wo ich auch in der Gegend wandere. Oder mir ist das auch ein Beispiel für mein ganzes Leben, dass ich immer auch erinnert werde bei aller Freude, die ich habe, an das stellvertretende Leiden des Herrn Jesus. Das Kreuz, das ist das, was mein Leben bestimmt. Da ist die Rettung für mich. Und das ist ja heute unser Thema. Seine große Liebe und die Rettung in ihm, das erinnert mich einfach so sehr. Ich kann also gewissermaßen auch den Herrn Jesus sehen. Aber was mir noch wichtiger ist, das ist der Heiland, mich sehen kann. Egal wo ich bin, der Herr hat mich in seinem Blick. Und das ist doch etwas ganz Wunderbares. Ich bin nirgends alleine, da sagen manche Menschen zu mir, oh, ich bin so alleine, ich bin so einsam, ich habe niemand. Und ich darf dazu sagen, du brauchst nicht alleine sein. Der Herr Jesus ist da, der hat dich lieb. Du brauchst bloß Ja zu ihm sagen und du brauchst dich nicht zu fürchten. Du bist in seiner Sichtweite. Und ich habe das so, dieses Kreuz als Beispiel auch genommen. Ja, wenn er das wäre und ich sehe das so, dann bin ich in seiner Sichtweite. Egal wo ich bin. Ich weiß, er liebt mich und das gilt nicht nur, weil ich vom Wandern gesprochen habe im Urlaub, es gilt auch für mein ganzes Leben. Heute geht es ja um die Rettung. Ich durfte in der vorigen Predigt ja etwas sagen über das ewige Leben. Mancher hat vielleicht mehr erwartet, aber ich kann auch nicht mehr hier sagen, als das, was in der Bibel steht. Das wäre ja sonst nicht mehr Gottes Wort, das wäre ja meins, was ich mir vielleicht irgendwie ausdenke. Aber sowas kann man sich nicht ausdenken. Es geht um Gottes Wort. Und wer von uns möchte nicht das ewige Leben erreichen, möchte dahin? Aber jetzt weitere Gedanken dazu. Mein erstes Wort heißt, lass dir von der Welt nichts vormachen. Pascal. Den Namen habt ihr alle schon gehört, ja. Das war im 17. Jahrhundert so ein Mathematiker, Physiker, Philosoph, der sagte einmal, und jetzt muss man genau hinhören, die irdischen Dinge muss man kennenlernen, um sie lieb zu gewinnen. Och, da hast du ein schönes neues Auto und das gefällt dir so, du bist richtig verliebt in das Auto. Ja. Ist so. Also diese irdischen Dinge, so sagt er, die muss man kennenlernen. Oh, das klappt alles so wunderbar mit dem Auto, um sie lieb zu gewinnen. Aber er sagt auch weiter, die himmlischen Dinge, die muss man lieben. Du musst den Herrn Jesus lieb haben, um sie zu erkennen können, damit du begreifst aus ihm heraus, wie lieb er dich hat, was er alles für dich in Ordnung bringt, wie er dich durch dein Leben leitet. Das sind die himmlischen Dinge, die man lieben muss, um sie erkennen zu können. Du erkennst die Liebe zu dir, herzlichen Glückwunsch, Oma, Opa, habe ich hinten oben erfahren, ja. Aber seien wir doch mal ehrlich. In unserer Welt lernen wir vieles kennen, was uns in den Bann zieht. Ist das so? Und wie uns diese Dinge fesseln. Und uns wird oft ein herrliches Leben versprochen. Wenn du da mitmachst, dann wird es dir gut gehen. Du wirst reich werden. Dein Konto schwillt an. Was ist dir wichtig? Es wird uns ein herrliches Leben vorgegaukelt, wenn wir nur mitmachen. Und vielleicht das, was wir heute hier hören, auch schnell wieder vergessen. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Dieses von der Welt angebotene Leben, das ist vergänglich. So vergänglich, wie unser Leib auch vergänglich ist. es wird dir einmal die Frage gestellt werden, so habe ich es gelesen jetzt hier in der Ausarbeitung für die Predigt, und wes wird es sein, was du bereitet hast? Versteht ihr das, was da gesagt ist? Und wes wird es sein, was du bereitet hast? Hast du deine ganze Kraft darauf gesetzt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass dein Konto steigt? Ist dir das das Wichtigste? Oder dein Haus oder was weiß ich alles? Was wird es sein? Ich dachte an den reichen Jüngling. Der kommt dann zu Jesus und sagt, ach, ich hab dich lieb und ich weiß, du hast mich auch lieb. Sag mir, was ich noch machen muss. Und der Herr Jesus sagt ihm, ja, gib doch dein Reichtum auf, dann hast du alles, was du brauchst. Aber das war ihm aber doch ein bisschen zu happig. Nee, das wollte er nicht. Und da ist er traurig weggegangen. Und was hat er erreicht? Das wird sein, was du bereitet hast. Hast du dein ganzes Leben darauf konzentriert, nur sonst was zu haben, dein Haus, dein Auto, ach, was weiß ich alles. Thomas, der hatte neulich in seiner Predigt einmal ein klein wenig Bezug genommen auf die Sendschreiben. Ihr merkt schon, ich komme jetzt auf die Offenbarung. Und ich muss sagen, seit ich zum Glauben 1960, wer war da schon geboren? Ja. Ja, da kommt mir immer wieder der Urteilsspruch aus der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 14, in den Sinn. Wisst ihr, was die Sendschreiben sind? Nein? Also, die ganzen Gemeinden, die da waren, Laodicea, Smyrna und sieben Sendschreiben. Und da werden praktisch Zeugnisse ausgestellt, wie die sich verhalten haben. Da geht der Herr mit denen ins Gericht und sagt, du Freund, das, aber du gefällst mir sehr gut. Bloß einer von den sieben, wo der Herr sagt, ja, du bist in Ordnung. Aber bei Laodicea, da sagt er was ganz Eigenartiges. Weil du weder kalt noch warm bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Mein lieber Mann, das ist ein hartes Wort. Was bleibt denn, wenn man mal, ich habe heute Morgen noch mal durchgearbeitet, was habe ich so gedacht, was bleibt dabei, wenn du ausspuckst, ausspeien aus meinem Munde, was bleibt da? Ein klein bisschen, das bald wieder weggetrocknet ist. Was bleibt von dir übrig? Gar nichts. Ich will das mal so ganz hart erläutern. Du kannst nicht ein Sonntagschrist sein. Was ist das für einer? Das ist ein jemand, der sonntags unter das Wort Gottes kommt. Und dann im Alltag ein total weltliches Leben führt, einer, bei dem auch seine, mit denen er zusammenarbeitet oder mit denen er zusammenwohnt oder zusammenlebt, niemand erkennt, dass er ein Christ ist. Und ich habe mich gefragt, ist er das überhaupt? Ist er überhaupt ein Christ? Mein nächster Punkt ist die Botschaft der drei Engel. Ich möchte mal das als zweites so beleuchten. Norbert hat das vorhin schon vorgelesen. Es ist die Botschaft, die Johannes durch Gottes Gnade bekommt. Also, was für eine Gnade Gottes, dass er dem das offenbart. Und nicht nur dem, sondern uns auch. Es ist doch Gottes Gnade und seine große Liebe, dass er uns so aufzeigt, was geschehen wird. Dass wir da nicht einfach nur so vielleicht irgendwo etwas ahnen. Nein, er sagt es uns, was geschehen wird, wie es ist, wenn wir uns auf dem falschen Weg locken lassen, zum Beispiel. Was da passiert. Der erste Engel, das steht im Vers 6, wer da gucken will, gibt uns eine wunderbare Botschaft zu wissen. Er verkündigt die Ehre.